ARD. SWR Kultur. Forum.
Musentempel oder Wohnzimmer der Stadt. Wie sieht die Zukunft der Stadttheater aus? Am Mikrofon ist Marie-Dominique Wetzel. Einschneidende Sparauflagen, sinkende Besucherzahlen, aufwendige Sanierungsmaßnahmen. Viele Stadttheater in Deutschland stehen vor großen Herausforderungen. Sie sollen zugleich neue Publikumsschichten ansprechen, ihre großen, teuren Gebäude auch anderen Kulturschaffenden zur Verfügung stellen und sich tagsüber als Wohnzimmer der Stadt öffnen. Es gibt viele innovative Ansätze, um die Theater relevanter, zugänglicher und interessanter zu machen. Aber dazu braucht es Mut für tiefgreifende Veränderungen. Wie kann ein Transformationsprozess gelingen? Ist die weltweit einzigartige, vielfältige Stadttheaterlandschaft in Deutschland überhaupt noch zu retten? Darüber wollen wir in den nächsten 45 Minuten diskutieren mit Christian Firmbach, Intendant des Badischen Staatstheater Karlsruhe, Julia Wissert, Schauspielintendantin am Theater Dortmund und Professor Dr. Gernot Wolfram, Kulturwissenschaftler und Publizist aus Berlin. Herr Firmbach, um gleich mal mit harten Zahlen zu kommen. Der Doppelhaushalt der Stadt Karlsruhe sieht vor, dass das Badische Staatstheater rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr einsparen muss. Als Sie vor 2 Jahren die Intendanz in Karlsruhe übernommen haben, war das noch nicht absehbar. Hand aufs Herz, haben Sie schon mal überlegt, den Intendantenposten aufzugeben?
Keinesfalls. Mit den Herausforderungen wächst man und ich muss die Stimmung noch weiter runterziehen. Es sind faktisch 5 Millionen, die wir einsparen müssen, weil wir paritätisch finanziert sind mit Land und Stadt. Und dadurch verdoppelt sich diese Summe. Und wir stellen uns dieser Aufgabe, wenn auch ich mir das anders gewünscht hätte, aber wir sitzen alle, und zwar in allen Branchen und Bereichen, gerade im selben Boot. Und es ist kein politischer Wille dahinter, sondern die blanke Not. Und wenn wir das mal so sehen, sind wir immer noch trotz dieser Einsparung in einem sehr privilegierten Gesamtzustand. Denn unser Gebäude wird gerade für mehr als 500 Millionen saniert und es passiert jeden Tag.
Frau Wessert, in Karlsruhe steht zumindest schon mal ein Teil des Theaterneubau bzw. Umbaus. Ihnen steht noch ein Neubau des Schauspielhauses Dortmund bevor. Was überwiegt bei Ihnen? Panik oder Vorfreude?
Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Vorfreude und Aufregung, weil wir ja jetzt erstmal in 2 unterschiedliche Interimssituationen gehen und dann im Frühjahr 27 den interimistischen Spielort einweihen, mitten in der Stadt. Und erst dann wird überhaupt darüber entschieden, endgültig, ob es einen Neubau geben wird oder ob es eine Sanierung braucht. Mhm.
Herr Wolfram, wenn Sie das so hören, was beobachten Sie denn so in der Theaterlandschaft? Inwieweit prägen Theaterräume und Gebäude auch das, was künstlerisch in ihnen passiert?
Naja, ich würde ja sagen, dass seit der Beginn der Theatergeschichte der Raum des Theaters immer auch ein Erzähler ist, ist immer Teil des Ganzen. Und man sieht ja auch anhand dessen, was wir gerade gehört haben, dass es ein großes Interesse daran gibt, diese besonderen Orte zu erhalten. Und ich denke, dass auch ein überwiegender Teil der Menschen fasziniert sind, nach wie vor noch von Theatern. Und insofern ist der Ort ja ein Erzähler und er ist auch, wie es bei dem französischen Schriftsteller Gaston Bachelard heißt, ein Haus, das den Träumer schützt. Ja, es hat auch eine Schutzfunktion. Und in den Zeiten, die wir gerade erleben, starke Polarisierung, können vielleicht Theater diese Rolle wieder stärker sehen, dass sie auch eine Schutzfunktion haben.
Das schauen wir uns genauer an. An der Baustelle des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe, Herr Firmbach, hängt ein großes Plakat mit der Aufschrift: Hier entsteht das neue kleine Haus, ein Wohnzimmer für die Stadt. Nennen Sie doch bitte ein paar Punkte, wie dieses Wohnzimmer gestaltet sein soll.
Also das ist ein Slogan, der natürlich auch eine Emotion ausdrückt und eine Haltung, sage ich mal. Man könnte auch sagen, der dritte Ort, ne? Das ist ja sozusagen der Ort, wo wir nicht arbeiten, wo wir nicht leben, wo wir aber hingehen, wenn wir Zeit haben. Die Idee ist, und das zeigt auch die Architektur, dass wir ein offenes Haus sind. Man kann sich da sehr gut orientieren, auch in Skandinavien. Da sind diese Modelle und auch in Holland sehr viel weiterentwickelt. Also ein offenes Haus, was jenseits von dem Abendbetrieb offen ist, dass man da auch hingeht, auch wenn man nicht ins Theater gehen will. Sei es Gastronomie, sei es ein anderes Angebot, sei es man ist als Studierender in der Lage, dort zu arbeiten, weil auch der Vorplatz irgendwie ansprechend ist, weil man neugierig ist auf das Gebäude. Das heißt, das Theater spielt zwar die Hauptrolle, deswegen haben wir auch diese Hülle, die wir dafür brauchen, Aber wir müssen uns neu erfinden, jenseits von dem eigentlichen Abendtermin, meiner Ansicht nach. Das ist sehr wichtig. Auch die Fragestellung, warum sind diese Gebäude 6 bis 7 Wochen oder länger pro Jahr komplett geschlossen? Also was das für eine Ressource ist, die dann da brach liegt. Stichwort, öffnen wir auch diese Häuser für andere Player am Ort und öffnen uns überhaupt viel mehr. Ich glaube, das müssen wir tun und müssen mehr zusammenwachsen mit anderen, mit Bewerbern, wenn man so will, in der Stadt selbst.
Frau Wissert, wie sieht es bei Ihnen aus? Also reicht es, nur Steckdosen, WLAN und Wasserspender ins Foyer zu stellen?
Es ist bestimmt ein erster Schritt, aber die Frage der Co-Kreation oder des Teilens eines Raumes geht ja weit darüber hinaus, dass wir die Stromrechnung bezahlen. Da ist ja die Frage, wie kann ich zum Beispiel, wenn ich einen Ort suche für, weiß nicht, meinen Schachclub zum Beispiel, das Foyer nutzen, um dort Spiele zu spielen. Und da passieren dann automatisch auch ganz kleine Transformationsprozesse, wenn man sofort merkt, das Theater ist eigentlich gar nicht darauf ausgelegt, kurzfristige kleine Terminabsprachen zu organisieren. Und genau an diesen Stellen wird es dann interessant, wie kann Teilhabe auf Augenhöhe und die Übergabe von Ressourcen wirklich mit einer Stadtgesellschaft passieren. Und deswegen glaube ich, der Wasserspender und der Strom ist so das eine. Und die Frage, wie die Institution in ihrer Organisation auch porös werden kann, sodass diese Form von Wohnzimmergestaltung wirklich nachhaltig zu einer Übernahme des Raumes durch die Stadtgesellschaft führen kann, das ist dann so der nächste und ich würde auch denken, etwas komplexere, aber auch spannendere Schritt.
Und dann ist ja auch die Frage eben, schafft man nur einen Raum, also stellt man den Raum zur Verfügung oder macht man auch kuratierte Angebote. Also inwieweit gibt man es aus der Hand, was dann dort auch passiert? Vielleicht auch die Kontrolle sogar, dass da nicht Dinge passieren, hinter denen man nicht stehen kann. Mhm. Herr Wolfram, Sie haben jetzt gerade auch ein Buch geschrieben über die sogenannten dritten Orte. Was fallen Ihnen für Beispiele ein, wo das wirklich gut gelungen ist?
Also mich hat sehr beeindruckt die Zusammenlegung der Nationaloper und der Nationalbibliothek in Athen, dieses Stavros Niarchos Cultural Foundation Center, ein bisschen sperriger Name, ein Renzo-Piano-Bau, sehr eindrucksvolle Architektur. Und was mich so fasziniert hat, dass man am Wochenende sehen kann, dass da wirklich Familien hingehen, Studierende, auch migrantisches Publikum. Und es ist wie so eine Art Wabe angelegt. Ja, die teilweise gehen sie in die Bibliothek, wenige gehen eigentlich in die Oper, aber sie haben diesen Ort, sie gestalten ihn, sie übernehmen ihn. Und das finde ich eben sehr faszinierend an funktionierenden dritten Orten. Und wenn wir nach Deutschland schauen, dann würde ich eben sagen, die stärksten Transformationen, die das wirklich geschafft haben, sind die Bibliotheken. Also das ist für mich einer der ganz wenigen Orte in Deutschland, wo ich sagen kann, das ist für mich überprüfbar, dass da wirklich ein diverses Publikum sitzt. Und die Bibliotheken, glaube ich, haben genau das richtig gemacht, dass sie sich von diesem Bildungsauftrag und diesem permanenten, da muss jetzt noch das Angebot kommen, ja relativ weit zurückgezogen haben und gesagt haben, wir öffnen das wirklich radikal. Bei den Open Library Ansätzen ist es ja so, dass man sogar nachts reingehen kann. Also die sind wirklich sehr mutig gewesen und man sieht, dass dieser Mut dann belohnt wird, weil die Menschen merken, das sind Orte, die ihnen Vertrauen schenken und die nicht ein Angebot machen. Das ist ein Riesenunterschied.
Herr Firmbach, könnten Sie sich sowas vorstellen oder schrillen bei Ihnen schon alle Alarmglocken, weil natürlich auch die Räume bisher so angelegt sind, dass vom Foyer aus zum Beispiel dann alles frei zugänglich ist. Dann müsste man ja auch räumlich ganz andere Strukturen, Zugangsbeschränkungen schaffen, damit man das überhaupt sozusagen erlauben kann, oder?
Ja, ich möchte mich anschließend ein bisschen auch, was die Frau Wissert gesagt hat, die sozusagen die Theorie, die ist leicht ausgesprochen, also von wegen Wasserspender und Stromrechnung. Aber wenn wir dann genauer hingucken und am Ende sind wir natürlich ein produzierendes Theater mit einem großen Orchester, Chor, den Kollektiven und so weiter, mit Verpflichtungen, mit einer Professionalität, mit Einnahmen, dafür wird das gebaut, dafür sind wir in erster Linie erstmal da. Also es sei denn, man stellt das grundsätzlich in Frage und sagt, wir schaffen diesen ganzen professionellen Betrieb ein Stück weit ab und machen daraus ein großes Kulturzentrum. Das wäre eine ganz andere Lesart, aber das ist im Moment jetzt nicht der Auftrag. Nur rein organisatorisch, wer hat die Verantwortung, wer überwacht das, wer organisiert, dass die Leseecke abends wieder ordentlich ist und so weiter. Da fehlt uns dann Personal, Geld, Logistik und alles das, was wir mühevoll versuchen in den künstlerischen Sparten aufrechtzuerhalten. Das heißt, es ist ein bisschen auch muss ich ganz offen sagen, eine Behauptung, weil am Ende des Tages dieses Gebäude in seiner Planung, in seiner Insellage, das Volumen im Grunde genommen in der Form nicht wirklich hergibt. Also mein Hauptkalkül ist, dass wir durch die Platzgestaltung davor einen Ort schaffen, eine Lunge schaffen, die die Menschen, die BürgerInnen der Stadt erobern.
Aber das klingt jetzt doch schon nach sehr abgespecktem Wohnzimmer. Liegt das vielleicht auch daran, dass die Planungen für diese Neubauten in einer Zeit auch passiert sind, als man das nicht so ganz ernst genommen hat mit diesem? Also mir geht es immer ein bisschen darum, wie ernst meint man denn jetzt auch wirklich mit diesem dritten Ort und diesem Wohnzimmer? Hätte man vielleicht nicht daran denken können, dass man, wenn man das kleine Haus baut, Ausgänge bzw. Eingänge von der anderen Seite noch und nicht nur übers Foyer hätte machen können, damit zum Beispiel jetzt, bleiben wir beim Schachclub, dass der einfacher da rein oder rauskommt und vielleicht dann auch nicht gleich die ganz große Technik mitnutzen kann, darf, muss. Also das ist ja auch eine Frage, wir reden jetzt hier über das Gebäude, bevor wir noch über die künstlerische, aber das ist ja wichtig. Also Räume schaffen ja dann auch Räume für Kultur.
Also das Gebäude, ich bin jetzt ja hier seit anderthalb Jahren und es wird ein Plan gebaut, der 15, fast 20 Jahre alt ist. Das heißt, wir bauen ein Stück weit auch in einer gewissen Anachronie, wenn wir mal auch von nachhaltig und Umwelt, und da wollen wir mal gar nicht drüber reden, das ist auch eine große Fragestellung. Man würde das heute anders planen, offen gesagt. Aber wollen wir uns nicht darüber beschweren, wir sind sehr froh, dass das, dieses Bekenntnis, was da drin ja auch steckt, der Träger und auch letztlich in der Stadtgesellschaft für ihr Theater, was auch eben ja gesagt wurde, das ist gerade in diesen Zeiten von gewisser Bedrohung sehr, sehr kostbar. Und unsere Aufgabe, in diesen geschützten Räumen Austausch zu haben und sich geborgen auch zu fühlen, ist, glaube ich, immer größer, dieser Bedarf. Insofern ist das erstmal alles positiv, aber selbstverständlich ist da jetzt nicht eine riesen Foyerfläche, weil das einfach auch von den Kosten, also wir müssen ständig in Millionenhöhe versuchen einzusparen unter der Baustelle.
Frau Wisser, wie mutig denkt man in Dortmund oder wie weit sind die Planungen, wie weit kann man daran vielleicht auch noch etwas ändern?
Also derzeit sind wir noch in der Machbarkeit. Wie kann die Bühne aussehen? Was sind die Anforderungen daran? Und das, womit wir uns gerade konkreter beschäftigen, ist wirklich die Möglichkeit des Einkaufszentrums, so würde ich es mal nennen, weil wir als Interim jetzt erstmal in das Untergeschoss des ehemaligen C&A-Gebäudes ziehen werden, was eigentlich von der anderen Seite her denkt. Es ist absolut überhaupt gar kein Theaterraum. Die Deckenhöhe ist viel zu niedrig. Es gibt überall Säulen und man kann eigentlich alles darin machen, außer klassisch Proszenium-Bühne behaupten. Und das finden wir erstmal interessant, weil wir tatsächlich als Schauspiel Dortmund über die letzten 7 Jahre mit der Frage beschäftigt waren, wie kann die Institution sich hin zur Stadtgesellschaft öffnen, sodass eben nicht, wie vorhin schon gesagt wurde, die Programmverpflichtung im Raum steht. Und wir uns jetzt mittlerweile so in der Stadt vernetzt haben, dass wir mit genug AkteurInnen zu tun haben, die unterschiedliche Programme anbieten und gleichzeitig aber auch selbstbewusst genug sind, dass sie einfach auf einem kurzen Dienstweg fragen, ob sie Räume, Technik, Schauspielende oder DramaturgInnen nutzen können für ihre eigenen Bedürfnisse. Und das, womit wir uns gerade auseinandersetzen, ist, was bedeutet es, wenn ein Kulturort auf der Verteilerebene einer U-Bahn-Station entsteht? Und wie können wir eine Einladung aussprechen, wie das eine private Stiftung machen kann, so dass wir keinen Verzehrzwang haben, keinen Theater-G-Zwang und trotzdem offen sind und den Schlüssel im Idealfall tatsächlich abgeben können. Aber da sind wir noch ganz am Anfang in der Planung.
Wenn Sie so etwas hören, Herr Wolfram, sind das Chancen, also solche Notsituationen quasi?
Das sind Riesenchancen und ich bewundere da auch die Intendantin, die haben jetzt so viele verschiedene Aufgaben zu erfüllen und deswegen wäre ja mein Votum auch immer nochmal zu sagen, das müssen nicht Intendantin alles alleine machen. Dafür gibt es ja nun wirklich ganz unterschiedliche Akteure in der Gesellschaft, die eigentlich in diesem Theater wie in so einem an der mittelalterlichen Dombaustelle, ja, wo auch alle möglichen Gewerke da zusammengekommen sind, so würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir viel mehr Stadtplaner, Psychologinnen, Kinderpädagoginnen einladen, da mitzudenken. Ich habe häufig den Eindruck, dass das Nachdenken über das Theater am Ende des Tages dann doch sehr stark in den Häusern stattfindet. Und wir haben auch, glaube ich, diesen großen Spagat zu machen zwischen der künstlerischen Qualität, den Auftrag, wurde vorhin schon davon gesprochen, das ist ja eigentlich die zentrale Aufgabe, und auf der anderen Seite eben diese sozialen Fragen zu lösen. Wer soll da eigentlich hinkommen in 20, 30 Jahren? Und wir hatten das jetzt, wenn ich das noch kurz anmerken darf, ich war auch involviert in diese Neuplanung der Oper in Düsseldorf. Und da ging es ja auch ganz lange darum, ob das so ein Signature-Bau wird oder nicht. Und dann ist ja dieses Büro, was übrigens die Oper in Oslo gebaut hat, die haben ja dann den Vorschlag umgesetzt, der aus Düsseldorf aber kam, nämlich, dass die Musikschule, die örtliche, die Oper und die Musikbibliothek zusammengehen werden. Und das fand ich deswegen so klug gedacht, weil man eben sehen kann, Musikschule, da gehen die jungen Menschen sowieso jeden Tag hin. Das ist also, da ist ein Anlass, diesen Ort zu besuchen. Und diesen Anlass, über den lässt sich dann ganz viel sozusagen noch machen, als wenn man diesen Anlass künstlich schafft und sagt, es gibt eben die Möglichkeit, hier steht ein Billardtisch, der steht auch woanders, oder es gibt ein kuratorisches Angebot. Das gibt es vielleicht woanders besser. Aber wenn es einen Anlass gibt, der die Menschen in das Theater reinzieht, weil es ein Problem löst oder weil es wirklich ein Bedürfnis stillt, dann wird das erfolgreich sein.
Also die Leute dort wirklich abholen, wo sie auch schon sind sozusagen, aber auch diese Willkommenskultur wirklich ernst zu meinen. Ja, weil seit Jahren liest man ja in jedem Vorwort zur neuen Spielzeit, wir wollen ein Theater für alle sein und neue Publikumsschichten erreichen. Frau Wissert, auf Ihrer Homepage stand, wir wollen ein Theater für viele sein. Also schon ein bisschen abgespeckter. Was bieten Sie denn da zum Beispiel an? Welche neuen Publikumsschichten erreichen Sie wie oder wollen Sie wie erreichen?
Ich weiß gar nicht, das sind ja für uns keine neuen Publikumsschichten. Ich hatte jetzt bei der Begehung des C&A Kellers, war der Vorsitzende des Freundeskreises mit dabei, der dann in einer flammenden Rede fürs Schauspiel gesprochen hat, was mich wirklich überrascht hat, wo ich auch gemerkt habe, aha, so sind also meine eigenen Vorurteile auch, weil er, ich glaube, jetzt auf Ende 60 zugeht und dann nochmal sehr dafür gesprochen hat, dass das Schauspiel Dortmund gerade der Ort ist, an dem er das jüngste Publikum beobachtet, das queerste und das diverseste Publikum in den 6 Sparten. Und das ist natürlich eine Riesenehre und eine große Aufgabe. Und das, was wir im Grunde versuchen, ist, im Gespräch zu sein mit AkteurInnen in der Stadt. Und das entsteht natürlich darüber, dass wir alle als Team in Dortmund leben, dass Dortmund keine sehr große Stadt ist, auch wenn sie sehr groß behauptet zu sein. Aber man hier schnell ins Gespräch kommt, weil wir im Ruhrgebiet sind, kriegt man ja auch jede Meinung direkt zum Frühstück serviert, was ich wahnsinnig schätze. Das führt aber auch dazu, dass ich immer schnell antworten kann und sagen kann, ja, dann komm doch mal vorbei und sag mir, was du eigentlich haben wollen würdest. Oder komm doch vorbei und sprich mit uns und erzähl uns, warum das letzte Mal nicht so gut war, und lass uns teilhaben daran und hilf uns, besser zu werden darin. Und das geht dann auch so weit, dass wir mit unterschiedlichen Beiräten arbeiten und das manchmal auch nicht gut ist, also für die Beiräte auch. Wir hatten das jetzt gerade mit einer Gruppe von tauben, hörgeschädigten Personen, die im Nachgespräch meinten, der erste Termin war richtig blöd, weil sie gemerkt haben, dass wir zwar versucht haben, es richtig zu machen und dann richtig viel auf dem Weg falsch gemacht haben und sie aber ein großes Vertrauen in die Arbeit haben und deswegen gesagt haben, sie bleiben jetzt und sie werden uns jetzt einzeln Punkte nennen, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten sollen. Und was Sie als Publikum erwarten von uns als Schauspiel Dortmund. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Vertrauensvorschuss. Und der Anlass, in dem wir zusammengekommen sind, war im Grunde, dass einer der Stars der tauben Performance-Szene im Schauspiel Dortmund einen Workshop gegeben hat und eine Performance gezeigt hat. Und ich würde sagen, wir versuchen im Grunde mit RepräsentantInnen unterschiedlicher Kulturpraktiken und verschiedenster Expertisen zusammenzuarbeiten, um rauszufinden, was können denn künstlerische oder andere Anlässe sein, zu denen wir zusammenkommen. Und versuchen so im Grunde immer wieder neu rauszufinden, wen wir noch nicht mitbedacht haben. Und das Spannende ist, dass aus dem Denken über unterschiedliche Publika tatsächlich passiert, dass wir angesprochen werden, weil wir bestimmte Publika eben nicht mitgedacht haben. Dass dann jemand eine Freundin, einen Freund mitgebracht hat, der dann sagt, hey, warum gerade auch passiert? Warum gibt es hier keine tamilischen Tanzgruppen? Warum gibt es nur diese und diese Tanzgruppen? Warum gibt es nicht Tanzgruppen von uns? Wie können wir das machen? Und das funktioniert zwar erstmal über die Kritik, aber in dem Moment ist Kritik natürlich wahnsinnig mächtig, weil wir darüber merken, wer sich noch nicht bei den vielen gesehen fühlt. Und so verändert sich, würde ich sagen, immer wieder das Publikum neu und es gibt aber auch Überschneidungen.
Da hat sich ja in den letzten Jahren viel getan, also gerade was solche Expertinnenräte betrifft oder Sensitive Reading, dass man eben auch Gruppen mit einlädt zu gucken. Dann gibt es diese leichte Sprache, eben Sie sprachen an Gehörlose oder sehbehinderte Menschen. Im Badischen Staatstheater gibt es ja auch diese Reihe Staatstheater entspannt für Menschen, die jetzt nicht unbedingt 1,5 bis 3 Stunden ruhig in einem dunklen Saal sitzen wollen.
Ja, also wir spielen Abende, die wir nur halb voll werden lassen, weil es Menschen gibt, die haben Angst vor so vielen Leuten auf einem Platz, wo die Türen offen bleiben, wo wir den Saal nicht verdunkeln, wo wir auch die Lichtstimmungen quasi reduzieren, also nicht hell dunkel, also keine Triggergefahr sozusagen. Und das wird angenommen, zum Teil von älteren Leuten, die zum Beispiel nicht so lange ruhig sitzen können oder die Toilette öfter aufsuchen müssen und die einfach völlig unbeschwert plötzlich rein und raus gehen können und sich das sonst nicht trauen, im dunklen Raum mitten in der Reihe 10 aufzustehen und die das dann eben nicht mehr sich anschauen, das Theater. Oder auch Mütter, die alleinerziehend sind und nie die Chance haben zum Beispiel, die nehmen dann ihre Kinder, die können da rumrennen und machen, was sie wollen, stört niemanden in diesem Zusammenhang. Das sind natürlich kleinere Gruppen, aber das bieten wir an, weil wir auch der Meinung sind, es muss eine Zugänglichkeit für jeden da draußen und jede möglich sein. Wir dürfen niemanden ausschließen. Und gerade die Thematik der Beeinträchtigung, wir haben ja eine große Gruppe von ZuschauerInnen, 70 plus. Das ist eine Gruppe, die ich finde ich sehr wichtig. Wir müssen Angebote machen, dass diese Leute trotz ihrer Seh-, Hör-, Geh-, wie auch immer Einschränkungen weiterhin Theater anschauen können. Und nicht sagen, ja, mein Mann ist verstorben, ich fahre nicht Auto, abends habe ich Angst, weil es zu dunkel ist und so weiter und so weiter. Auf diese Leute müssen wir zugehen, weil die soziale Komponente der Begegnung im Theater ist das mit eines der kostbarsten Dinge, die wir haben, jenseits von dem Abend, den wir da zeigen.
Ich höre jetzt schon so ein bisschen konservativeres Publikum, was man ja dann auch immer gerne so in die Abonnentenecke schiebt, die sagen, ah super, jetzt kommt noch für die Randgruppe ein Angebot. Wer denkt denn eigentlich noch an uns? Kennen Sie sicher, Frau Wissert, oder?
Ja, das kenne ich. Ich versuche dann immer wieder zu argumentieren, dass es nicht darum geht, bestimmte Menschen auszuschließen und zu sagen, jetzt gibt es noch ein Randgruppenprogramm, sondern ich versuche, über die Wertschätzung zu gehen und zu beschreiben, dass diese Angebote nicht exklusiv sind, sondern eigentlich eine Einladung an jede Person, die möchte, Theater oder Kunst auf eine andere Art und Weise zu erleben. Und wir merken, dass, wie Herr Firnbach auch eben gesagt hat, dass bestimmte Matineen zum Beispiel extrem gut angenommen werden, die eigentlich als Möglichkeiten von Access für Menschen mit Behinderung gedacht waren, plötzlich das Publikumsalter einfach etwas höher ist, weil sie nachmittags oder vormittags stattfinden und wir aber gar nicht darüber nachgedacht haben, dass das auch Zielgruppen sein könnten, für die diese Programme interessant sind. Und was wir auch merken ist, dass wir uns in der Kommunikation verändern, dass wir nicht sagen, es ist nur für, sondern dass in dem Programm zusätzlich ein Angebot geschafft wird, das vielschichtige Möglichkeiten des Theaterbesuchs ermöglicht.
Herr Wolfram, wie sind Ihre Erfahrungen mit solchen Angeboten?
Also ich habe mich jetzt für dieses Buch zu den dritten Orten, was im Herbst kommt, jetzt ein Jahr intensiv damit beschäftigt. Und ich finde, was wir unbedingt noch ansprechen sollten, was ich auch beobachtet habe, dass wir eine ganz bestimmte gesellschaftliche Realität, die sich da gerade zusammenbraut, gerade in den künstlerischen Szenen häufig ausblenden. Und ich will das nicht nur als neuen Rechtspopulismus bezeichnen, sondern ich will sagen, es gibt so eine neue Gefühllosigkeit, die auch in den Kulturszenen besteht, denn wir sollten eins nicht vergessen, die Kulturszene besteht jetzt nicht nur so aus so tollen Häusern mit so einem wirklich faszinierenden und differenzierenden Programm, wie bei den beiden Kolleginnen, die das gerade vorgestellt haben. Gerade in Ostdeutschland sehen wir, dass viele Theater mittlerweile ausverkauft sind, wenn Comedien kommen oder wenn so Stücke kommen, in denen sich dann übers Gendern lustig gemacht wird oder in dem eben die DDR nochmal gefeiert wird oder es wird wieder hoffähig, sich über Ausländer lustig zu machen. Das heißt, ich will damit sagen, es gibt eine andere Kulturszene in Deutschland, die sich auch sehr für das Thema Politik, für Identität und so weiter interessiert. Und was ich so beobachtet habe, ist, dass die Reaktion der meisten Theater, die jetzt prodemokratisch sind, Gott sei Dank ist das noch die überwiegende Mehrheit, aber so eine Art, ja, wir machen den Gegenraum hier und bei uns, wir kümmern uns um diese Frage, aber ich finde, wir müssen auch eine Antwort finden, wenn so viele Menschen, wenn wir auf die Umfragezahlen schauen, dieser neuen Gefühllosigkeit plötzlich was abgewinnen können, was ist unsere Antwort? Und da habe ich auch in dem einen Text darüber geschrieben und das auch versucht zu argumentieren, dass solche Lesungen wie aus den Korrektivprotokollen oder andere Formate für ein bestimmtes Publikum sicher sinnvoll waren, aber immer so eine Art Wohlfühlekel dann auch ausgestellt haben, im Sinne von, wir sind anders als die anderen da draußen. Und ich glaube, das ist geschichtlich und historisch gesehen der falsche Weg. Wir müssen verstehen, dass es gerade einen ganz massiven Angriff auf Kultur gibt und nicht nur auf die Kultur, sondern auch den Versuch, diese Kultur neu zu definieren und neu zu bestimmen. Und damit sind die sehr erfolgreich. Aber ich glaube, wir müssen das auch noch mal stärker in den Vordergrund stellen, dass Theater auch Orte der Demokratie sind, der vielen, wie Frau Wissert gesagt hat. Und das muss aber ein Angebot sein, wo wir eben nicht die Augen davon zumachen dürfen, dass leider zu den vielen und bald zu einer Mehrheit Menschen gehören, die was ganz anderes glauben und konsumieren als das, über was wir hier gerade reden. Und das finde ich, da haben wir zu wenig Lösungen. Und für mich wären eben dritte Orte, wenn sie wirklich funktionieren, wären zumindest ein Versuch, diese Menschen wieder zusammenzubringen, die sich im Moment da ihren Hass hinter Bildschirmen zuwerfen. Und das ist viel schwieriger, als wenn man sich sieht und direkt begegnet und diese Macht von gutem Gespräch und sozialer Begegnung wieder erleben kann. Also das wäre noch ein wichtiger Punkt für mich.
Frau Wissert, wie fließen solche Überlegungen in Ihre Arbeit ein oder tun Sie das schon?
Das ist extrem komplex. Ich würde da plus eins zu allem sagen und gleichzeitig merke ich, dass das Schauspiel Dortmund unter meiner Intendanz immer den Blick eigentlich in die Richtung von marginalisierten Menschen gelegt hat. Und das aber gleichzeitig nicht, um zu sagen, die anderen sollen nicht da sein oder dürfen nicht teilnehmen, sondern weil uns interessiert hat, wie können unerzählte Geschichten in einer Region wie dem Ruhrgebiet anders erfahrbar und erlebbar werden, weil sie einfach Teil der Geschichte dieser Region sind. Weil hier wäre sonst einfach eine Wiese, auf der nichts stattfinden würde, wenn es keine Migration gegeben hätte. Und wir spüren jetzt, dass sich der Diskurs um uns verändert und auch ich auch als Intendantin nicht davor geschützt bin, dass ich natürlich die Wokeness-Königin hoch 5000 bin. Und gleichzeitig arbeiten wir da aktiv gegen an mit Personen, von denen man erstmal wahrscheinlich nicht denken würde, dass sie Teil des Schauspiel Dortmunds sind. Wir versuchen extrem in Gespräche zu gehen mit Personen, die älter sind, die konservativer sind, die jetzt aber vielleicht noch nicht ganz, also ich hätte eine Grenze bei Rechtsradikalen tatsächlich, weil es da auch einfach den Moment der Sicherheit irgendwann zu bedenken gibt. Aber natürlich ist für uns die Frage, auch in der nächsten und übernächsten Spielzeit, wie können wir Angebote schaffen, in denen es zum Beispiel um die Frage von Männlichkeit geht, weil das etwas ist, was uns, glaube ich, alle beschäftigt gerade, in denen es um Fragen von Einsamkeit geht. Also was ist das Programm, in dem wir einfach zusammen sein können? Oder ist das Zusammensein eigentlich mittlerweile das Programm, sodass wir überhaupt wieder realisieren, dass wir Menschen unter Menschen sind? Und natürlich gibt es die Frage, es gab ein Moment, wo wir sehr stark kritisiert wurden und die Lösung war zumindest damals, dass ich mich zur Disposition gestellt habe und auf der Bühne tatsächlich es Momente gab, wo es darum ging, dass es diese Intendantin gibt, die immer nur Wokeness will und immer nur gendern und immer nur dies und das und das als Moment auf der Bühne extremes Vertrauen geschaffen hat, weil plötzlich sehr viel Feedback vom Publikum gab, in denen sie beschrieben haben, dass sie nicht gedacht hätten, dass man das als Intendantin so mit sich machen lässt, dass sich Menschen über einen lustig machen können. Und ich finde aber natürlich, wenn ich für diese Themen stehe, kann man darüber sprechen, muss es in dieser Form sein, soll das so aussehen und wo ist die andere Position darin? Für mich ist erstmal wichtig, dass wir gemeinsam im Gespräch bleiben miteinander und dass man dann Witze darüber machen darf, dass Julia Wissert gendert. Das finde ich allerdings auch nochmal was anderes, ob es dann spezifisch um Julia Wissert geht oder ob man sich lustig macht über eine Bewegung, die versucht, Räume zu schaffen, in denen mehr Menschen teilnehmen können und teilhaben können. Deswegen sind das Dinge, die wir immer wieder mit uns auch in unserem Programm verhandeln.
Aber Frau Wissert, ich hätte die Frage eben noch an Sie und auch an den Kollegen. Ist doch, da bin ich ganz bei Ihnen. Also ich würde auch, das habe ich auch selber schon mitmachen müssen und bei Vorträgen erlebt, wenn es wirklich dann Rechtsradikale im Publikum sitzen, dann sind sie, das muss man unterbrechen oder gar nicht zulassen. Aber ich erlebe auch sehr, sehr viele Menschen und das kommt nochmal auf das Thema Bibliotheken zurück. Ja, hier, ich muss mal ganz plastisch machen, in der Heinrich-Böll-Bibliothek in der Greifswalder Straße, das ist wirklich kein schönes Wohngebiet. Da können Sie am Sonntag sehen, da sitzt eben Wachpersonal, das kommt, gibt keine Bibliotheksangestellten, sitzt also wirklich so Security und sehr viele von denen kommen aus Syrien und haben Fluchthintergrund, Fluchtgeschichte. Und da gibt es natürlich dann manchmal Konfrontationen mit älteren Leuten, die dann Bemerkungen machen und so weiter. Aber sie merken, dass dadurch, dass dieser Ort bestimmte Spielregeln hat, dass alle den auch irgendwie beschützen und dass er wirklich für mich ein Schutzort ist, geht die Diskussion eben nicht in die Richtung, wo sie woanders hingeht, sondern es kommt zum Zuhören oder es gibt mal kurze Schlagabtäusche. Und meine Frage ist eben, wie kümmern wir uns eigentlich gerade um diese große einsame Masse, wie David Riesmann mal gesagt hat, die so unentschlossen, so ängstlich durch diese Polykrisen jetzt wirkt und offensichtlich gerade wohin läuft, wo wir irgendwann damit rechnen müssen, was machen Sie, wenn der Kulturdezernent irgendwann mal von einer Partei kommt, wo Sie sagen müssen, also da muss ich sofort meinen Hut nehmen. Ja? Also und das ist meine Sorge, dass wir da ein bisschen antizipieren, da uns überlegen, was können wir machen mit dieser einsamen Masse, das ist für mich eine Frage. Und deswegen komme ich nochmal zum dritten Orden. In dem Moment, wo wir eben nicht so stark vorstrukturieren, was da passiert, sondern wirklich einen sicheren Raum schaffen, wo Menschen in dieser Sicherheit Kommunikation entwickeln, bei denen sie merken, dass das Gespräch interessanter ist als die Freund-Feind-Stellung. In die Richtung würde ich denken.
Und da ist es ja dann sicher auch interessant, eben diese Kooperationen mehr anzudenken, um überhaupt auch nochmal andere Player mit reinzunehmen. Also ich fand es jetzt auffällig, es gab ja jetzt die Spielplankonferenzen schon an vielen Theatern und es war zu sehen, dass es immer mehr Kooperationen auch mit anderen Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen gibt. Also Herr Firnbach, bei Ihrer Präsentation waren jetzt Produktionen im Naturkundemuseum und mit dem ZKM und so weiter und so fort, mit dem Generallandesarchiv, aber das sind natürlich alles relativ klassische Kulturplayer, ne?
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, gerade auch, weil wir eingangs über die Einsparungen gesprochen haben, die Einsparungen haben auch einen Vorteil, dass man anfängt, über die Strukturen nachzudenken, über die Art und Weise, wie wir produzieren und mal wirklich versucht, wieder mit einem weißen Blatt anzufangen. Und ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist, dass wir zusammenrücken, zusammenhalten und Brücken schlagen in den Institutionen innerhalb der Städte und uns auch nicht kannibalisieren, sondern auch mit unserem Know-how ergänzen. Also das ZKM hier, City of Media Art, ist ja nun Karlsruhe. Es macht einfach einen Sinn, über die digitale Ästhetik und Erzählform und Kunstform sich mit der analogen, dass man da eine Verschmelzung herstellt und übrigens auch dadurch ganz andere Zuschauergruppen erreicht, die sich angesprochener fühlen davon, gerade bei den Jugendlichen. Ich wollte noch grundsätzlich sagen, ich glaube, man kann die Städte auch nicht so vergleichen alle miteinander. Also Karlsruhe ist nicht Dortmund und Berlin ist nicht München. Die Städte sind sehr unterschiedlich und haben unterschiedliche Traditionen und unterschiedliche, sagen wir mal, Strukturen, was die bildungsbürgerliche Substanz betrifft. Und da befinden wir uns hier in Karlsruhe noch in einem sehr, sagen wir mal, neokonservativen bildungsbürgerlichen Kontext mit über 8000 AbonnentInnen. Also da sind noch so bildungsbürgerliche Reflexe, die noch sehr gut funktionieren und die sollten wir nicht aufs Spiel setzen. Ja? Also was ich vorhin mit den 70-Jährigen sagte, wir haben meiner Ansicht nach, wenn man mal Babyboomer ein bisschen dehnt, die nächsten 20 Jahre auf jeden Fall. Also wenn ich in 10 Jahren aufhören sollte zu arbeiten, dann gehe ich ja immer noch 10, 15 Jahre selber in Kulturinstitutionen und ich bin ja nicht alleine. Das heißt, da ist auch eine Klientel da, auf die wir auch ein Stück weit bauen können und die auch ein Stück weit eine Erwartung haben, gute und tradierte Kunst auch zu sehen. Also wir haben einfach mal auch eine Aufgabe, Zuschauer zu generieren und zu befriedigen, sag ich mal. Und das sind hier über 250.000 Menschen, die sich entscheiden, in dieses Theater zu gehen und die auch eine gewisse Erwartung an Qualität und Kunst haben. Und man muss diese Mischung einfach gut finden, wenn ich jetzt jeden Abend nur Diskussionsrunden mache und irgendwie Volksbürgerbühnenprojekte und Rechercheprojekte über irgendwie die Gründung der RAF in Karlsruhe und Ettlingen, das machen wir ja auch, aber das muss im richtigen Mischungsverhältnis stehen, weil sonst schießt man auch an so einer Stadt vorbei und dann kommt die Frage, ja, da kommt ja gar keiner mehr, warum stehen wir da diesen Tempel hin, wenn da nur noch 50.000 Leute im Jahr hingehen, in einer gewissen Bubble dann auch wieder und sich gut fühlen, weil sie darüber geredet haben. Es ist ein Dilemma ein Stück weit.
Aber das war ja auch schon immer die große Aufgabe von Stadttheatern, wirklich zu schauen, in welcher Stadt lebe ich denn? Das ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass Intendanten bei ihren Wechseln irgendwie so fertiges Programm mitgebracht haben und quasi mehr oder weniger egal, in welcher Stadt ich bin, ich reite hier mein Pferd, mein Programm. Und da wird ja inzwischen doch viel mehr drauf geguckt, was sind denn die Themen aus der jeweiligen Stadtgesellschaft, die interessant sind, wen hole ich auf die Bühne, wer lebt hier eigentlich, wer will sich auch auf der Bühne repräsentiert sehen und dann trotzdem den Spagat zu schaffen zwischen all diesen verschiedenen Ansprüchen und Vorlieben ist natürlich nicht einfach. Ich kann mir vorstellen, Frau Wissert, Dortmund ist nicht gleich Karlsruhe, genau, Sie sind in Freiburg Theater sozialisiert, da war das dann sicher auch noch ganz anders.
Das ist komplett anders. Und ich frage mich auch, ob das Gespräch so richtig geführt ist, weil, was eben beschrieben wurde, da geht es um ein Misstrauen in Institutionen. Und am Ende des Tages stehen wir als Leitende von Institutionen. Und ich habe das Gefühl, das Programm, wenn wir darüber sprechen, wie können wir Gesprächsräume offen halten, wie können wir Menschen einladen, aus der Binarität auszusteigen, das im postfaktischen Zeitalter zu schaffen, das ist eine riesige Aufgabe, wo ich als Theaterleitende nur sagen kann, das Einzige, was wir anbieten können, ist zu versuchen, Vertrauen wieder aufzubauen und Vertrauen, dass wir als Haus in unsere GästInnen vertrauen, dass wir vertrauen, dass wir gemeinsam co-kreieren können und dass wir versuchen können, Anlässe zu schaffen, in denen wir bestimmte Dinge miteinander ausprobieren können. Und ich würde da wirklich fast einen Schritt zurückgehen und sagen, ich weiß gar nicht, ob es wirklich mit Gesprächsformaten oder Kunst zu tun hat oder ob wir dann nicht darüber nachdenken müssten. Wir sind im Grunde für die nächsten Jahre die Wartehalle der U-Bahn. Und unsere Aufgabe wird sein, eine attraktive Wartehalle zu sein, die mit zwei Türen weiter plötzlich ein Theaterraum wird. Und in dieser Wartehalle wird es so sein, Reinoldi ist ein wilder Ort in Dortmund, da trifft man wirklich alle Personen, die irgendwie in Dortmund unterwegs sind, weil es eine der Schnittstellen zwischen Süden und Norden ist, also zwischen reichem Süden und armem Norden. Und wenn wir es schaffen, als Warteraum vielleicht kleine Interventionen herzustellen, die vielleicht nicht als Kunst oder als künstliche Anlässe erkannt werden, dann könnte ich mir vorstellen, ist damit schon viel geschafft. Aber mein Gefühl ist gerade, dass wir eigentlich darüber sprechen müssten, wie wir das Misstrauen auflösen können und als Orte Menschen dazu einladen können, Vertrauen in Institutionen wiederherzustellen.
Absolut. Da kann ich bei jedem Wort nur Frau Wissert zustimmen. Aber ich sehe es ein bisschen an der Stelle anders, dass ich würde sagen, wir brauchen keinen Schritt zurück. Wir müssen eigentlich zwei Schritte nach vorn gehen, weil dieses Misstrauen ist schon sehr, sehr weit gediehen. Und deswegen nochmal, was am Anfang gesagt wurde, zum Beispiel, welche Rolle spielt das an die Organisationen oder stellt das an die Organisation von Theatern Sicherheit? Wenn sie sich austauschen, wirklich gibt es im Netz ja wunderbare auch Dokumente, die hinterlegt sind. Wie funktioniert das mit so einem Open Library Ansatz? Wie kann man die Schlüssel übergeben? Wie kann man kleine Räume erstmal öffnen? Man muss doch nicht ein ganzes Theater, das ist ja unrealistisch, öffnen. Man kann ja erstmal mit kleinen Einheiten anfangen. Das ist was ganz Banales mitunter, was Vertrauen wieder schafft. Wo wir zeigen müssen, dass wir dieses Vertrauen wirklich haben und dass es nicht nur proklamiert wird.
Das sind große Aufgaben und Herausforderungen für die Theater. Wenn Sie jetzt so in Ihren Theateralltag gucken, Frau Wissert, wie viel Zeit, wie viel Raum nehmen denn all diese Überlegungen inzwischen ein? Ist das wirklich auch Ihr Hauptgeschäft?
Ich würde sagen, es ist 50-50, weil es ist nicht so leicht zu trennen. Denn natürlich ist die Frage der Co-Kreation immer verbunden mit den programmatischen Überlegungen, die wir haben. Und die programmatischen Überlegungen hängen natürlich an den Personen, mit denen wir bereits eine Zusammenarbeit haben. Und das geht dann wieder zurück in die Teilhabe und die Öffnung. Und das geht dann wieder ins Programm. Also ich würde sagen, im Moment ist es wie ein Ping-Pong zwischen Programm, Öffnung, Teilhabe, Ressourcenübergabe und Öffnung.
Vielleicht greift da auch das, was Herr Wolfram vorhin sagte, dass inzwischen der Job einer Intendantin oder eines Intendanten auch ziemlich überfrachtet ist. Also von Bauherrin oder Bauherr über eben solche Zukunftsgestalter bis hin dann auch zu klassischen Regisseurinnen und Regisseurentätigkeit. Sie proben ja auch gerade die Drei-Groschen-Oper nebenher. Also da denke ich, ist in den letzten Jahren ja auch viel passiert, dass auch einfach diese Zuständigkeiten oder auch die Stellenbeschreibungen, auch die Menschen, die sich auf solche Stellen bewerben und die ausgesucht werden, sich auch verändert haben, weil sich auch die internen Strukturen ändern müssen, wenn wir von den Zukunften der Stadttheater sprechen, oder?
Da ist für mich aber die Frage, ob das wirklich gewollt ist und ob das wirklich der Wunsch ist, weil es ist immer noch so, dass die Stadttheater natürlich extremen kapitalistischen Logiken unterworfen sind. Mhm. Alles, worüber wir gerade gesprochen haben, alles, was im Foyer stattfinden soll, unsere bestbesuchten Veranstaltungen.
Darf nichts kosten.
Darf nichts kosten, genau. Das sind teure, die sind fürs Haus teure Veranstaltungen, sind aber für unser Publikum absolut umsonst. Und diese Veranstaltungen sind innerhalb von Minuten voll. Und das zu schaffen bei gleichzeitig mehr Einnahmen und mehr verkauften Karten mit kleineren Sälen und niedrigeren Kosten und Kürzungen, das sind Gleichzeitigkeiten, die auf die Institution und natürlich auf mich als Betriebsleitung einwirken, die ich manchmal schwer zu verbinden finde. Und ich frage mich auch, ob wir der Kompetenz, eine Institution zu öffnen und Transformation nach vorne zu bringen und die Bereitschaft, Risiko einzugehen, genauso viel Wert zuschreiben wie hohen Verkaufszahlen und wirtschaftlich guten Institutionen. Und ich will gar nicht sagen, dass das eine unbedingt das andere ausschließen sollte, nur ich bin mir nicht sicher, ob bewusst ist, dass diese Möglichkeit des komplexen Denkens innerhalb einer Stadtgesellschaft vielleicht auch Arbeit ist.
Absolut, genau. Das ist ja aber auch wieder die Frage, wenn wir die Räume öffnen für anderen, jemand anders bespielt jetzt das kleine Haus, dann fehlen die Einnahmen sozusagen von dem Abend wieder. Und bei der nächsten Gemeinderatssitzung heißt, warum gibt es hier weniger ZuschauerInnen? Vielleicht ist das auch das Fatale daran, dass die harte Währung letztendlich doch auch immer noch die Besucherzahlen sind. Wie sehen Sie das, Herr Wolfram? Ist das vielleicht auch ein grundsätzlicher Fehler?
Ja, absolut. Also denken Sie zum Beispiel daran, dieses eines der ganz tollen, erfolgreichen Projekte war dieses House of Memories von den Liverpool Museen, die eben sich mit Demenzkranken beschäftigt haben und dort an mit Pflegeeinrichtungen und so weiter zusammengearbeitet haben, mit Schauspielerinnen, auch ein so großartiges Projekt, House of Memories. Und natürlich hatten sie da sofort auch andere Geldgeber, zum Beispiel aus der Pharmaindustrie oder von medizinischen Einrichtungen, die ja ansonsten nicht dazu kommen würden, jetzt Kultur zu fördern, nicht? Das heißt, das Gute bei Kooperation ist, wenn man sie ernst nimmt, es kommen natürlich auch potenziell neue Geldgeber, Sponsoren, Partner, institutionelle Partner mit ins Spiel. Aber dazu, und das hat dieses Projekt House of Memories damals gemacht, musst du dich eben auch auf die Logik anderer Bereiche einlassen. Und da ist jetzt sicher heute an dieser Sendung sind das nicht die beiden falschen Beispiele. Aber ich habe auch bei vielen Gelegenheiten immer wieder mal Stadttheaterintendantinnen erlebt oder so, die das Gefühl vermitteln, auch an ihre Belegschaft, sie halten alles in ihrer Hand und ohne ihr strategisches Entscheidungspotenzial geht da gar nichts. Ja, das glaube ich, in einer hochspezialisierten Gesellschaft, in der wir leben, ist es selbsterklärend, dass das gar nicht gut gehen kann.
Wir müssen zu unserer Schlussrunde kommen. In Deutschland gibt es laut Deutschem Bühnenverein aktuell 141 öffentlich getragene Theater. Und jetzt ist die große Frage, wird es dieses weltweit einzigartige Konzept weiterhin so geben? Frau Wissert.
Ja, hundertprozentig.
Ich bin auch vollkommen überzeugt und ich glaube, wir müssen viel, viel mehr sichtbar machen, was da in Deutschland für ein Reichtum da ist. Wir haben so begabte Schauspielerinnen, Musikerinnen, Intendantinnen. Ja, und ich glaube, dass wir diesen Defizitärdiskurs auch häufig öffentlich so stark führen, ist ein Teil des Problems. Ich glaube, wir brauchen so eine Erzählung, die das zeigt, was da ist, nämlich eine unglaubliche Kreativität, Ideenreichtum. Und wenn sich diese Theater wirklich öffnen, dann werden sie im Gegenteil, glaube ich, zu ganz neuen Zentren in Städten werden können und haben da noch eine große Zukunft vor sich.
Herr Firnbach, mit welchen Gefühlen gucken Sie in die Zukunft der Stadttheater?
Das wird bleiben. Die Leute werden Theater brauchen. Wir müssen uns aber umstrukturieren. Ich gucke jetzt sehr stark in Richtung Orchester und Oper. Da müssen wir uns wahnsinnig bewegen. Da ist noch ganz viel zu tun. Aber ich glaube, wir brauchen diese Theater. Wir werden sie haben. Wir müssen sie verteidigen. Und alle in der Welt sind neidisch darauf, was wir hier für eine Theaterlandschaft haben. Die ist wirklich einzigartig.
Das war das SWR Kulturforum Musentempel oder Wohnzimmer der Stadt. Wie sieht die Zukunft der Stadttheater aus? Es diskutierten Christian Firmbach, Intendant des Badischen Staatstheater Karlsruhe, Julia Wissert, Schauspielintendantin am Theater Dortmund und Professor Dr. Gernot Wolfram, Kulturwissenschaftler und Publizist aus Berlin. Vielen Dank Ihnen drei für die Diskussion und vielen Dank nach draußen fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Marie-Dominique Wetzel.